Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über die Kosten der geplanten Energiewende ist ein heftiger Streit entbrannt. Politiker der Koalition schätzen die Belastungen durch einen Ausstieg aus der Atomenergie auf mehrere Milliarden Euro im Jahr. Diese sollen aber weder über Steuererhöhungen noch über neue Schulden finanziert werden. Die Grünen warnten vor Panikmache und stellen eine andere Rechnung auf. Sie gehen von einem nur moderaten Preisanstieg für Strom aus.
Einst unverzichtbar, jetzt Auslaufmodell. Das Ende der Atomtechnologie scheint über Parteigrenzen hinweg beschlossene Sache. Allerdings spielt die Kernkraft zurzeit im Energiemix noch eine große Rolle. Der Löwenanteil, gut 40% des im Lande erzeugten Stroms, wird aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Etwa 30% kommen aus Erdgas und erneuerbaren Energien. Über 22% steuert allerdings noch die Atomenergie zum Mix bei. Diesen Anteil beispielsweise durch Solar- oder Windkraftanlagen zu ersetzen, kostet 3 Milliarden pro Jahr, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bericht aus Berlin.
Gemessen am Stromverbrauch hieße das, dass jeder von uns ungefähr einen halben Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen müsste. Das wäre 1,50 Euro pro Haushalt im Monat. Ich finde, das ist ein Atomausstieg, den man sich leisten kann.
Im Regierungslager sieht man gegenwärtig noch keine seriöse Rechengrundlage, wirft aber der Opposition vor.
Es ärgert mich, dass es einige gibt, denen dazu wieder nur Steuererhöhungen einfallen. Ich bin der Auffassung, dass zunächst einmal dann Einsparungen im Haushalt getroffen werden müssen.
Keine Steuererhöhungen mit der SPD, so deren Fraktionsvorsitzender. Allerdings werde es Preiserhöhungen geben müssen.
Das Ganze wird natürlich Druck auf die Strompreise entwickeln. Ich glaube, ohne Anpassungen der Strompreise nach oben, ohne Strompreiserhöhungen wird das Ganze nicht gehen.
Dem Bundestag will die Regierung Anfang Juni ihr Konzept zur Abstimmung vorlegen. Der Bundesrat soll dann Mitte des Monats beraten. Dann wird hoffentlich auch mehr Klarheit über die Kosten herrschen.
Zu den möglichen Kosten der Energiewende finden Sie weitere Hintergrundinformationen unter tagesschau.de. Japan stellt sich auf einen monatelangen Kampf gegen die Atomkatastrophe von Fukushima ein. Der Betreiber TEPCO geht davon aus, die Reaktoren in einem Zeitraum von einem Dreivierteljahr stabilisieren zu können. Das kündigte TEPCO-Vorstandschef Katsumata an. Zweifel an dem Zeitplan äußerte Wirtschaftsminister Kaieda. Sicherheit gäbe es erst, wenn die Brennelemente aus den Reaktoren entfernt worden seien.
Katastrophe in Nahaufnahme. Erneut hat TEPCO die beschädigten Reaktoren von einem unbemannten kleinen Hubschrauber aus filmen lassen. Das zurzeit größte Problem bleibt unsichtbar. In unterirdischen Schächten sammelt sich immer mehr hochradioaktives Wasser. Es könnte an die Oberfläche treten und ins Meer laufen. Die Betreiberfirma versucht sich an einem Zeitplan für die Rettung. Innerhalb von 6 bis 9 Monaten will sie die Lage in den Griff bekommen. Der erste Schritt, das Kühlsystem wiederherzustellen. Im zweiten Schritt wollen wir die radioaktiven Substanzen unter Kontrolle halten und die Strahlung auf ein Minimum reduzieren. Die Manager wissen, es ist nicht schnell genug. In den Notunterkünften warten Zehntausende Anwohner des Atomkraftwerks. Sie wollen wissen, ob und wann sie wieder zurückkehren können. Ich fürchte, die schaffen das nicht. Die haben das nur so gesagt. Dafür gibt es gar keine Grundlage. Ich hoffe, es stimmt, aber was ist, wenn inzwischen noch einmal etwas passiert? Dann können wir gar nicht zurück. Zuversicht dagegen in Tokio. Die US-Außenministerin Hillary Clinton besuchte heute ihren Amtskollegen Matsumoto. Clinton sicherte weiter standhafte Unterstützung zu. Tausende Soldaten und Rettungskräfte aus Amerika sind in Japan im Einsatz. Der Zeitplan für die Bewältigung der Reaktorkatastrophe kam unter großem Druck der Regierung zustande. Aber noch ist das zentrale Problem ungelöst, die Wiederherstellung der regulären Kühlung. Wann das Drama wirklich ein Ende hat, kann heute niemand mit Sicherheit sagen.
Seit einem Monat ist die UN-Resolution zu Libyen in Kraft, die die Grundlage für den Militäreinsatz der NATO bildet. Die Luftangriffe haben aber nicht verhindern können, dass die Truppen von Machthaber Gaddafi gegen die Aufständischen vorgehen. Heftig umkämpft sind nach wie vor die Küstenstädte Brega und Benghazi. Die Rebellenhochburg Misrata wird weiterhin von den Regierungstruppen belagert. Von dort berichtet Stefan Buchen.
Heftige Gefechte mitten in Misrata. Die Aufständischen wehren sich gegen die Rückeroberung der Stadt durch die Milizen von Muammar Gaddafi. Hier in der Nähe des Gemüsemarktes und an anderen Stellen in Misrata tobten die Kämpfe stundenlang. Die Aufständischen sagen, dass sie an dieser Frontlinie in der Minderzahl sind und die schlechteren Waffen haben. Gaddafis Milizen wollen die Stadt und vor allem den Hafen von Misrata besetzen. Wir tun unsere Pflicht und verteidigen unsere Stadt. Die Bewohner haben dieses Viertel längst verlassen und sind in andere Stadtteile geflüchtet. Schwere Zerstörungen, verursacht von Panzergeschossen und Raketen. Es wird befürchtet, dass Gaddafis Milizen in den kommenden Stunden Misrata wieder mit Gradraketen beschießen werden.
Der Platz der Revolutionäre in Benghazi. Younis Abdallah, Mohamed Wanid Mohamed und Mohamed Garian, drei Freunde, 25 und 26 Jahre alt, die jüngsten Opfer auf der Seite der libyschen Rebellen. Der Abschied von gefallenen Kämpfern gehört zum Alltag der Menschen im Osten des Landes. Dennoch kommen jeden Tag Hunderte hierher, um die Toten zu ehren. Hier auf dem Friedhof von Hadaya werden die meisten begraben. Mohamed Wanid Mohamed, der junge Wirtschaftsstudent, war mit seinen Begleitern auf dem Weg zur Front, als Gaddafis Soldaten Raketen auf das Auto feuerten. Er war voller Hoffnung auf das neue Libyen und freute sich auf die Geburt seines Sohnes in 2 Monaten.
Es sind mindestens 4 Beerdigungen gleichzeitig, die gerade auf dem Friedhof von Benghazi stattfinden. Die Kämpfer sind gefallen in der Nähe von Brega, dort wo im Augenblick die heftigsten Kämpfe toben. Die Rebellen haben etwas Hoffnung bekommen, nachdem ihnen nun schwere Waffen geliefert wurden. Aber sie befürchten, dass es noch viele Tote geben wird. Die Gräber hier sind vorsorglich ausgehoben worden.
Längst hat man aufgehört, Statistiken zu führen auf den Friedhöfen Libyens. Unser Volk ist bereit, mit seinen Toten diesen hohen Preis zu zahlen, sagen die Menschen, für die Freiheit und dafür, dass Gaddafi für immer verschwindet.
In Finnland ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Etwa 4,4 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ersten Prognosen zufolge wird die konservative Nationalpartei des jetzigen Finanzministers Katainen stärkste Kraft. Die rechtspopulistische Partei Vare Finnen mit ihrem Spitzenkandidaten Soini gewann die meisten Stimmen dazu. Im Wahlkampf hatte sie unter anderem den Austritt Finnlands aus der Eurozone gefordert.
Timo Soini ist der klare Wahlsieger. Seine Partei hat ihr Ergebnis mehr als vervierfacht. Der Grund für diesen Erfolg? Die Finnen sind unzufrieden. Seit Jahren regieren mehr Parteienkoalitionen. Oft wechselt nur die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt. Unterschiede kaum noch wahrnehmbar, so die Klage. Das hat Timo Soini für sich zu nutzen gewusst. Volksnah, bodenständig, populistisch. Vor allem sein Anti-Europa-Kurs hat den wahren Finnen viele Stimmen eingebracht. Unsere Partei wird nicht für das Unterstützungspaket für Portugal oder für andere Länder stimmen. Das ist dann eine Verhandlungsfrage, wie man in der Europäischen Union weiter vorgeht. Eine Herausforderung für die regierenden Parteien, die eine Koalition mit den wahren Finnen nicht ausschließen. Weder Finanzminister Katainen, der nächster Ministerpräsident werden kann, noch die bisherige Regierungschefin. Sie will die Sorge, eine neue Regierung könnte den Euro-Rettungsschirm blockieren, entkräften. Meine Partei will im Hinblick auf die EU weiterhin eine verantwortungsvolle Politik betreiben. Das ist absolut klar. In diesem Punkt können wir nicht alle Ideen der wahren Finnen berücksichtigen. Sie hofft auf deren Konsensfähigkeit, ein wichtiges Merkmal finnischer Politik. Eine Koalition ohne die wahren Finnen halten viele Beobachter hier in Helsinki für unwahrscheinlich. Die anderen Parteien wollen versuchen, den unbequemen Aufsteiger zu entzaubern. Einmal an der Macht, so ihre Botschaft, werde sich jemand wie Soini der Realpolitik nicht verschließen können.
In mehreren deutschen Städten haben Menschen die sofortige Freilassung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei gefordert. Unter dem Motto 1001 Stühle für Ai Weiwei setzten sie sich unter anderem in Berlin vor die chinesische Botschaft. Die Aktion lehnt sich an einen Dokumentarbeitrag des Künstlers im Jahr 2007 in Kassel an. Weiwei war vor 2 Wochen in Peking verhaftet worden und ist seitdem verschwunden.
Stühle für Ai Weiwei, Stühle für seine Freiheit. Etwa 150 Demonstranten sind heute vor die chinesische Botschaft in Berlin gezogen. Eine Anspielung auf ein Kunstprojekt Ai Weiweis. Vor 4 Jahren hat er 1001 Stuhl zur Documenta nach Kassel gebracht. Jetzt sind die Stühle stummer Protest.
Ich bin hergekommen, um für einen Freund zu demonstrieren. Ich bin hergekommen, um jemanden zu ehren, der sich nie zu schade war, selber auf die Straße zu gehen und sich bei jeder Gelegenheit zu artikulieren. Und ich bin auch hier, um für eine andere Art von deutscher Kulturpolitik gegenüber dem Ausland zu demonstrieren.
Ai Weiwei hat sich als Künstler weltweit einen Namen gemacht. Immer wieder hat er die chinesische Regierung kritisiert, für Meinungsfreiheit gekämpft. Die Festnahme in Peking wegen Wirtschaftsverbrechen, für die Demonstranten in Berlin reine Willkür.
Ich glaube, alleine aus Solidarität für die Menschen in Peking und in China sollten wir hier sitzen, weil in Deutschland ist das noch möglich.
Ich glaube, dass das immer was bringt, wenn man aufmerksam macht auf Situationen. Und ich wüsste nicht, was wir so von hier aus viel mehr tun könnten.
Mehr tun könnte die Politik, sagt der Deutsche Kulturrat. Die Ausstellung über die Kunst der Aufklärung in Peking müsse hinterfragt werden.
Wir müssen uns als Bundesrepublik Deutschland überlegen, ob wir eine solche große staatliche Ausstellung jetzt so einfach weiterführen können, also ohne letztendlich irgendwelche Konsequenzen zu zeitigen.
Das bedeutet nicht einen Kulturboykott, sondern vielleicht neue Wege des Dialogs, damit Kunst frei sei.
Für den FC Bayern München ist die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation wieder in greifbare Nähe gerückt. Der Fußball-Bundesligist besiegte den Tabellenzweiten aus Leverkusen mit 5:1. Borussia Dortmund ist dem Titel wieder ein Stück näher gekommen. Der Bundesliga-Spitzenreiter schlug im zweiten Sonntagsspiel den SC Freiburg mit 3:0. Die Tore schossen Götze, Lewandowski und Großkreuz. Die Tabelle: Dortmund führt die Liga mit 8 Punkten vor Leverkusen an. Bayern München jetzt auf Platz 3. Im zweiten Teil stehen Wolfsburg, St. Pauli und Mönchengladbach weiterhin in der Abstiegszone. In der Formel 1 ist die Siegesserie von Weltmeister Sebastian Vettel im dritten Rennen der Saison gerissen, beim Großen Preis von China vor der Heppenheimer auf Rang 2. Sieger wurde Lewis Hamilton im McLaren Mercedes. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. April.
Deutschland liegt zwar unter Hochdruckeinfluss, aber die Sonne hat es dennoch in einigen Regionen recht schwer, vor allem über den mittleren Landesteilen. Der schwache Wind kann die feuchte Luft nur langsam Richtung Nordosten drängen. Im Süden ist der Himmel heute Nacht verbreitet klar, in der Mitte und im Norden teils dicht bewölkt, teils aufgelockert. Vor allem im Norden werden die Wolkenlücken häufig wieder von Nebelfeldern geschlossen. Südlich des Mains scheint morgen verbreitet die Sonne, aber auch dort bilden sich später ein paar Quellwolken. Ansonsten wechseln sich teilweise dichte Wolken und Sonne ab, es bleibt überall trocken. Meist schwach an der Küste, auch mäßiger Wind aus Ost bis Südost. Im Süden unter klarem Himmel heute Nacht leichter Frost, an Main und Spree bis 7 Grad. Morgen 13 Grad an der Ostsee, 19 an der Ems und bis 22 Grad im Breisgau. Am Dienstag im Norden und Nordosten teils dichte Wolken, teils Sonne, sonst meist sonnig mit ein paar Quellwolken. Mittwoch und Donnerstag überwiegend freundlich und noch wärmer. Abends gibt's im Westen und Südwesten örtliche Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Preisfrage: Wie teuer wird die Energiewende für die Kunden? Und Ansichtssache: Graffiti-Kunst im Industriedenkmal Völklinger Hütte.